also meine spontane Antwort wäre voll neidisch, weil als Frau, boah, fuck, ich könnte, ja. was, wie geil ist das? Ich könnte in jede Bar gehen, okay? Ja. Und wenn ich entscheide, dass der Dude mich heute fickt, dann fickt er mich. Ja. Ja? Weil ich bin hier der Torhüter der Vagina und wenn ich sage, schieß, dann schießt der. Ja. Weil auf der anderen Seite weiß ich halt, die Männer, die...
Welcome to Ryan and Rouse, your favorite no-bullshit sex podcast with Jones Bolt.
Kat, ich bin aufgebracht.
Ah!
Ah! House life, fuck!
Aber warum denn? Erzähle mir, wie geht es dir?
Ja, mach mich nur noch wütender.
Fühl in dich hinein.
Ja?
Halte dein Herz.
Ich werde rasend. Bauch. Ich werde rasend.
Spüre die Energie in dir.
Fuck off. Ja.
Würde ich eine gute Therapeutin abgeben? Nee, ne? Du würdest wahrscheinlich denken, Alter.
Also doch, du wärst eine gute Therapeutin für wütende Männer, weil sie dann wirklich an ihre Wut kommen.
Ja.
Weißt du, weil sie dann wirklich an ihre Wut kommen. Du wärst dann so, ja.
Ja, du kommst sehr gut an deine Wut durch mich.
Ja.
Stimmt.
Vielen Dank. Aber ich baue, weißt du, ich baue immer 10% Wut ab, aber es kommt 20% Wut dazu. Und das ist das fucking Problem, ja. Ne? Cat.
Aber hey.
Ja, bist du neidisch auf meine Wut? Bist du neidisch auf meinen Zugang zu Wut?
Also du sagst es so mit so einem Nicken und so, ja. weil du eine Ahnung hast, ja.
Nee, aber also ist ja, doch geil, oder? Also wenn man das mal so rumdreht.
Also ich finde, du bist, das, was du in Wut äußerst, äußere ich in Trauer. Also ich habe einen Zugang zu Trauer, aber ich wäre super gerne ehrlich wütend. Und das finde ich, du guckst gerade auf meine Hand, die auf den Tisch haut.
Ja.
Ich bin schon neidisch auf deinen, also auf deinen Zugang zu Wut bin ich schon, ja. Mm. Stimmt.
Ja, weil es etwas ist, was nach vorne geht oder Wut macht etwas.
Ja, und du sagst auch, wenn du wütend bist und ich das irgendwie, diesen Schwall an Wut ertragen muss, dann sagst du mir, ja, das hat jetzt in dem Moment jetzt gar nicht alles, was du sagst, so mit mir zu tun, sondern ich muss es loswerden.
Mhm. Das ist eine Ladung einfach in
so,
mir.
Und dann stehe ich da und habe das alles abbekommen.
Und dann bist du traurig, ja, okay.
Nee, hab ich, und du bist es los und ich bin neidisch darauf, dass du
das
einfach loslassen kannst.
Ja, und das Witzige ist, wenn man Zugriff zu seiner Wut hat, also 10 Minuten später, ich weiß gar nicht mehr, warum ich wütend war. Und das ist ein Zeichen.
Das ist ein Zeichen
dafür, dass die Wut durch ist. Also, dass der Sack an Wut einfach ausgedrungen wurde.
Also, ich liege dann am Boden und muss irgendwie klarkommen,
ihr Lieben da draußen, also, ihr hört, wir kommen frisch aus der Paartherapie. Ja, it's a good day.
Ja, wir sind noch zusammen, also. Oder so.
Nein, wir gehen immer mal wieder in die Werkstatt und lassen uns überprüfen, was wir eigentlich machen. Und wir haben wieder viel gelernt, also über uns, und wir machen einfach so, als wären wir genauso schlau wie die Therapeuten.
Genau.
Und erzählen euch, wie das geht mit der Beziehung.
Das ist einfach Sprechrohr. Wir übernehmen einfach und ungefiltert gehen.
Aber
wir
man muss gleich dazu sagen, Neid war nicht unser Thema. Aber wir sind halt drauf gekommen, aus unserem Gespräch, so, boah, was sind wirklich verdeckte oder hintergründige Antreiber von Sex, von Liebe, von in Beziehung, was sind auch geheime Antreiber von, wenn Dinge schief gehen oder wenn Konflikte entstehen.
Ja, oder von Persönlichkeitsentwicklung.
Ja.
Also ich habe Lust, zu dieser Wut zu kommen.
Ja.
Und da muss ich gucken, wie ich das mache. Und, und das treibt mich an. Also, weil Neid ist ja etwas, was ich bei wem anders sehe und auch gerne hätte.
Mhm.
Ich will es auch haben, ich will es auch können und so.
Ja.
Und als Antreiber, bei mir funktioniert es als Antreiber. In dem Fall.
Es ist ich habe gelernt, es gibt zwei Ausprägungen oder zwei Wege, wie man mit Neid umgeht. Neid in der Entwicklungshistorie, also Kinder erleben, du musst Neid erleben, weil Neid heißt, jemand anderes kann etwas, was ich noch nicht kann. Mhm. Also ein Kind, das sich irgendwie freut, wenn es keine Lego-Burg hinkriegt, dass es die Lego-Burg vom Papa kaputt macht und sich danach freut, ist halt so ein typisches, okay, wenn ich es nicht haben kann, darfst du es auch nicht haben.
Auch nicht haben, genau.
Aber das kann positiv übertragen werden zu, hey, das nächste Mal schaffst du es eins besser und dann kann ich dir als Elternteil sagen, hey, hast dich ja richtig angestrengt, und dann ist diesen Neid eigentlich etwas, was dich anspornen kann. Also ich sehe etwas und denk so, boah, geil, der Autor schreibt geil oder der Geschäftsmann kann voll gut verhandeln und das will ich auch und ich streng mich dafür an.
Ja.
Und ich glaube, was wir als Neid oft so Verletzende, auf der verletzenden Seite erleben, ist halt dieser, ich kann es nicht und ich werde es nie können. Die anderen sind einfach besser als ich und ich bin neidisch und ich gönne es dir nicht, weil ich es nicht haben kann. Und das ist ein Problem.
Ich glaube, es gibt sogar zwei destruktive Seiten an Neid, nämlich einmal auf mich selbst bezogen, dass ich mich selbst fertig mache, dass ich es nicht kann, dass ich, keine Ahnung, nichts wert bin oder das nicht schaffe oder so, weil ich irgendwie was, also nicht viel von mir halte und ich mach's dir kaputt.
Genau, ja.
So, weil ich nicht ertrage, dass du das hast und ich nicht.
Und wir haben drüber geredet und was uns aufgefallen ist, und das ist vielleicht eins weiter um die Ecke gedacht. Aber stell dir vor, ein Paar kommt zusammen. Oder ich würde behaupten, dass vielleicht ein Antreiber von vielen Paaren, von einem Zusammenkommen, eine Form von Neid war. Nämlich, ich finde zum Beispiel dein Selbstbewusstsein extrem attraktiv. Vielleicht auch, weil ich neidisch bin, weil ich zu wenig habe und mir vielleicht im Kontakt mit dir verspreche, dass ich davon auch was haben kann. Und plötzlich, nach einer gewissen Zeit, fällt es mir wieder auf die Füße, weil ich kann dein Selbstbewusstsein einfach nicht haben. Ich muss für mein eigenes arbeiten. Und aus dem, was vorher für mich ein Antreiber war, das auch zu können, wird vielleicht etwas, für das ich dich über die Zeit von einer Beziehung vielleicht hassen könnte.
Ja, voll.
Weißt du?
Also ich kann das voll nachvollziehen.
Ja.
Also das hatte ich safe auch schon in Beziehungen. Also ich erinnere mich an meine Ex-Beziehung. Der war halt so, der ist in den Raum gekommen, die Leute haben an seinen Lippen geklebt, der war so einfach da, man hat sich an ihn erinnert.
Begehrt
so.
Oder wie?
Ja, der war einfach so eine Persönlichkeit, also so sehr, er hat, wenn er da war, hat er die Party geschmissen. Also so, es ging immer nur um ihn und so. Hatte auch sehr narzisstische Züge, aber das fand ich extrem anziehend und auch attraktiv. Der war super charmant, charismatisch und hat nicht nur mich, sondern alle in seinen Bann gezogen durch seine extrem eloquente Art. Und das habe ich einerseits voll bewundert und ich war neidisch, also ich wollte auch ein Stück vom Kuchen. Ich dachte, wenn ich also irgendwie so mit ihm abhänge und so, dass mir das dann auch zuteil wird.
Ja.
Und das war am Anfang voll cool, so voll schön, bis wir so ein bisschen dann auch mal alleine unterwegs waren, wenn dann diese Anfangsphase, wo man alles zusammen macht, vorbei ist. Ich gemerkt habe, okay, aber der ist natürlich auch so ohne mich. Und es gibt auch andere Girls, die das ziemlich hot finden und sowas. Und dann habe ich es gehasst. Also dann dachte ich mir, oh Mann, warum kann er nicht ein bisschen weniger anziehend sein für Menschen? Also das fand ich gar nicht gut.
Ja, krass, wie sich das Blatt wenden kann. Es spannend.
Ja, und letztendlich ist es dann auch daran gescheitert, einfach. Ja. Weil er dann auch den Optionen nicht widerstehen konnte, sagen wir es mal so, die sich ergeben haben durch seine Eloquenz. Ja.
Ja.
Und sein Charisma.
Ja.
Dieser Arsch.
Ich glaube, es ist ganz oft ein Antreiber.
Ja.
Also Neid, ich meine, es ist ein schwerwiegendes Wort. Ich glaube, es ist ein verpöntes Wort, schon in der Bibel, weißt du, die Kain- und Abel-Geschichten und die Todsünden, kommt Neid auch vor. Also ich glaube, es gab nie eine Zeit, wo das irgendwie als eine Stärke empfunden wurde oder definiert war.
Es kann halt auch mega destruktiv sein.
Ja, ja. Und gleichzeitig, ich glaube, in vielen Lebensbereichen ist es wirklich ein geheimer Antreiber unserer Motivation, warum wir Dinge tun.
Ja.
Ich meine, ehrlich, also ganz verletzlich, als wir angefangen haben in unserer Beziehung, da hattest du noch eine andere Langzeitbeziehung und du hast in der Wohnung gewohnt, in der ich jetzt wohne. Und also der erste Initial, als ich bei dir zu Besuch war, war wahrscheinlich eine Mischung aus, fuck, wenn ihr Boyfriend um die Ecke kommt und mich verprügelt, habe ich geschissen. Und ich habe die Wohnung gesehen und mein Initial hatte ich so ein eisernes Gefühl von, scheiß, krass, so eine schöne Wohnung, was hat er, was ich nicht habe. Und ich war neidisch. Aber ich war nicht neidisch, weil jemand anderes was hat, sondern ich habe gemerkt, wie wenig im Vergleich ich habe. Also wie klein, jetzt nur auf die Wohnung bezogen, wie klein meine Wohnung war. Und da, was mir bewusst geworden ist, ist halt einfach der Spalt zwischen, hey, also die beste Version meiner selbst hat auch so eine Wohnung, aber ich habe sie nicht. Aua, weißt du, dieses Au, Scheiße. Ja? Und ich meine, Ich bin keine Beziehung mit dir eingegangen, weil ich die Wohnung haben wollte.
Aber
die Leute, die das nicht wissen, ich wohne in dieser Wohnung.
Also
ja.
Wie es gekommen ist, ich hab Jones kennengelernt.
Jesus.
Ich habe mich dann einerseits aus anderen Gründen, die nichts mit Jones zu tun haben, haben mein Ex und ich uns getrennt, aber Auslöser für diesen Anstoß, also mal die Beziehung zu überdenken, warst du auf jeden Fall. Mhm. Also du hast dann schon irgendwas mit zu tun. Und dann ist mein Ex ausgezogen aus der Wohnung, in der ich mit ihm zusammen gewohnt habe, und du bist eingezogen. Also ihr habt euch quasi die Klinke in die Hand gegeben.
Ja, wirklich. Wow.
Das ist wirklich ein bisschen crazy. Aber das ist natürlich auch dem, alleine konnte ich mir die Wohnung jetzt nicht halten.
Fucking Napoleon-Komplex bei mir am Start hier.
Genau, also ich so, Joe, kannst du mich retten, weil ich kann die Wohnung. Und du so, natürlich.
Ja.
Ja, dann hat sich irgendwie ergeben, dass ich dann ausgezogen bin, weil ich gerne mal alleine wohnen wollte.
Das war aber eine bewusste gemeinsame Entscheidung. Das war eine,
genau, und von mir auch von Anfang an gewollt, alleine zu wohnen. Und so kam es, dass du jetzt in dieser Wohnung, in der ich mit meinem Ex zusammen gewohnt habe.
Ja, ich bin wirklich ein Krebs, der jemandem anderen Krebs seine Hülle geklaut hat. Das ist unglaublich.
Weil man muss sagen, du hast an diesem Tisch, an dem wir jetzt gerade sitzen.
Habe ich die Affäre mit dir begonnen.
Den hast du, genau, als wir uns kennengelernt haben, hast du schon mal quasi einen kleinen Finger, nämlich deinen Tisch.
Es ist verrückt.
Den hast du mir uns überlassen.
Ich habe meinen 1x3 Meter großen Holztisch.
Richtig schön.
Ich habe wirklich das System von innen zerstört.
Ey. Ja, eigentlich.
Ich habe den Tisch eingeschleust und ich sitze jetzt wieder an meinem Tisch. Das ist unglaublich.
Ja.
Also wenn man jetzt wirklich sagen würde, es gibt die unbewussten Kräfte, steuern unser Leben. Alter, da habe ich Angst vor mir.
Ja. Also,
ich war perfekt, oder? Ich habe es perfekt gemacht.
Also manche würden sagen, Cat, hast du das nicht gesehen? Der hat sich einfach hart rummanipuliert.
Es gibt einen Begriff sogar in der Poli-Szene. Also meine Situation, meine Position nennt man Cowboy. Kennst du das?
Ja, ich habe schon gehört, aber ich weiß gerade nicht mehr richtig.
Nee, der Cowboy ist so die Satellitenbeziehung, die nach und nach die Beziehung zerstört und zur Hauptbeziehung wird.
Ja, okay.
Der Cowboy macht so, als wäre eine Affäre, aber hat eine geheime Agenda, die Frau zu kriegen.
Ja, ist der Cowboy. War das deine geheime Agenda?
Nein, also nie wirklich. Also weißt du, von außen, wenn ich jetzt ein Buch drüber schreiben würde, wäre das eine echt gute Hookline.
Ja,
so,
ja. Die Story ist schon crazy.
Aber also was mich begeistert, ist wirklich, wie viel Motivation halt einfach frei wurde. Also am Ende, ich hatte keinen bewussten Gedanken von, ich krieg's schon hin. Mhm. Aber am Ende stand ich in der Wohnung und dachte so, holla die Waldfee, Jones. Das ist echt geschafft, ja.
Ja, aber das ist bei dir auch, keine Ahnung, ob das Persönlichkeitstyp ist oder so, dass du das vermeintlich Unerreichbare.
Ich bin sehr kompetitiv.
Da sagst du, okay, Challenge accepted.
Was so, du sagst, ich kann kein Marathon laufen,
wait for it. Ja, genau, ja. I'll show you. Ja, aber mit hier Trompeten und Fahnen oder so.
Ja.
Und dann ist es wieder uninteressant. So. Ja. Dann denkst du dir so, ja. Ja, nächste Herausforderung bitte.
Ich bin mir sicher, es gibt einen Napoleon-Komplex. Ich muss rausfinden, was er bedeutet. Ja. Wir googeln gleich mal, aber ich habe es nicht auf dem Schirm. Ja. Und
da war Neid auf jeden Fall ein Antreiber.
Also ich glaube, ehrlich jetzt, aus dem Bauchnabel so kann ich mir gut vorstellen, dass halt eine Zweierbeziehung Neid ist vielleicht das falsche Wort, aber mich begeistert schon etwas an einem Charakter oder einer Persönlichkeit, das ich nicht habe. Also irgendwo ist ja dann, weißt du, mein Gegenüber hat ja ein spannendes Element, irgendwas anders als ich.
Ja.
Kann ja auch ruhiger sein, muss ja nicht immer glorifiziert besser sein, sondern, ich bin begeistert, wie ruhig die Person ist oder wie in welchen breiten Fahrwassern die ihr Leben lebt. Mhm. Und ja, später kann ich genau diese Ruhe als echt scheiße finden, weil nichts mehr passiert. So, ja. Weißt du? Also wenn sich das Blatt wirklich dreht und was mich da so reingezogen hat, plötzlich das ist, was mich kaputt macht. Das finde ich spannend.
Ja, voll.
Und ich meine, ein ganz anderer Neid ist halt der Vergleich mit, sag mal, Social Media im Generellen. Ja? Also Neid ist Neid eine Funktion von Vergleich schon.
Auf jeden Fall.
Neid braucht ja das andere, was ich natürlich nicht habe. Also ist Vergleich.
Ja. Also kann eine Komponente sein, wenn du neidisch bist. Dass du dich vergleichst. Bei Social Media ist ja das Problem, du siehst halt nur eine Seite.
Mhm.
Also du irgendein Instagram-Couple, juhu, alles super trooper. Du siehst ja nicht, wie die sich streiten. Also die werden sich bestimmt streiten.
Natürlich.
Aber das siehst du nicht. Und dadurch ist ja, also es ist ja gar nicht einschätzbar, wie viel, also streiten die sich ein bisschen, streiten die sich extrem viel oder, also das ist ja offen.
Ja.
Und deswegen ist es nicht existent oder nicht vorstellbar,
ja,
dass es nicht sichtbar ist.
Ja, es
und,
ist.
Und ich kann mir nicht vorstellen, ja, das sieht so glücklich aus, die streiten sich bestimmt gar nicht.
Ja, ja. Ich glaube, also mir fallen zwei Dinge ein, die ich super, also ich finde die wichtig, die auch als Paar einfach zu hören. Und das eine ist, wir haben uns öfter schon, also in unseren Therapien, wo wir oft denken, so, warum sagt unsere Therapeutin, das geht allen Paaren so?
Ja.
Und ich glaube, was es macht, ist so diesen, dass der Vergleich aufhört. Weil ich glaube schon, dass wir in unserer Wahrnehmung als Paar, wir, also Paare, denken, boah, fuck, wenn wir uns streiten, andere streiten nicht so viel wie wir. Wir haben die Konflikte. Und wenn ich aber, weißt du, auf Social Media fucking Sarah Harrison angucke, ja, die sind nur glücklich, Mann. Also offensichtlich, und diese Aussage von, hey, ganz normales Problem haben alle Paare. Ich glaube, das nimmt so ein bisschen den Stachel raus, dass du, ah, okay, komm. Ich dachte, wir sind die Abnormalen. Ja, so wie jeder Mensch denkt, seine Familie war die verrückteste von allen. Und irgendwann kommst du drauf, nee, wir sind alle crazy.
Ja, ja,
alle Beziehungen haben ihre Herausforderungen. Das beruhigt so ein bisschen.
Ja, genau, ich habe mich das gefragt, weil das kam jetzt schon häufiger vor, dass in einer Paartherapie die Therapeutin oder Therapeut gesagt hat, ja, es geht allen Paaren so, das sind die typischen Probleme.
Ja, ja.
Und ich denke mir so, ja, okay, bringt mir jetzt nichts, also hä, warum sagen Sie mir das?
Mhm.
Weil vielleicht liegt es auch daran, dass ich eine Person bin, der viele Freundinnen ihre Probleme erzählen.
Mhm.
Also
du
ich habe
du weißt es einfach
ich habe das Gefühl extrem, also ich kenne eigentlich kein Paar, was happy ist. Klar, Social Media, aber von meinem Umfeld haben alle Stress.
Ja, okay.
Und da denke ich mir so, ja, ich weiß. Also,
Aber auf der anderen Seite gibt es bestimmt viele Menschen, die einfach in der romantisierten Vorstellung leben und halt einen irrational hohen Maßstab an eine Beziehung haben. Also immer muss Liebe walten. Und sobald irgendein Konflikt gibt oder wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt, dann heißt das gleich Punkt über unsere Beziehung.
Ja.
Und das ist natürlich crazy und es macht halt, also du produzierst du deinen eigenen Schmerz damit.
Ja.
Ich glaube, der Vergleich, der tut weh. Also selbst der Vergleich mit meinen eigenen internalisierten Erwartungen. Also ich kann mich mit mir vergleichen und schlechter abschneiden. Ja, wie dumm.
Ja, weißt stimmt.
Du? Ja. Aber das, was mir als zweites aufgefallen ist, und das hat echt mein Leben echt ganz schön verändert auf eine Art. Und das hat sich gar nicht auf Social Media bezogen, aber ich glaube, vor kurzem leider verstorbener Nobelpreisgewinner Daniel Kahneman hat so ein paar Bücher geschrieben und hat soziale Experimente und wie unsere Neurobiologie und so weiter funktioniert. Ich glaube, in dem Buch Thinking Fast and Slow gibt es diese, also wie unser emotionales Gehirn schnelle Konklusionen trifft und wie wir durch langsames Denken auf bessere Ergebnisse kommen. Und er hat einen Satz in dem Buch und der Satz heißt, what you see is all there is. Also was dein Gehirn sieht, ist für deine Wahrnehmung alles, was da ist. Das heißt, dein Gehirn kann nicht den Streit von dem tollen Instagram-Couple abstrahieren, die Menge, weil es nur darauf schließen kann, was es sieht. Und das, was es sieht, sind immer nur glückliche Paarbilder. Und dann kommt der Vergleich, weil das ist alles, was ist für dein Gehirn. Und dann sagt dein Brain, ja, scheiße, mit uns stimmt ja was nicht, weil die sind immer happy. Du siehst nicht den Alltag, du siehst nicht den Stress, du siehst nicht die Reisen, die Komplikationen mit Kindern und so weiter.
Dann kommt die überraschende Trennung.
Ja, komisch. Gell? Oh, wie kann das sein? Bildzeitung schreibt, so, Skandal, Trennung. Ja, natürlich, die ganze Zeit war Beef, Mann. Mhm. Dein Gehirn wusste das nicht und es kann es nicht konstruieren. Und das finde ich super spannend.
Ja, ist krass.
Ja.
Aber stimmt. Ich hab das auch umgedreht. Erlebe ich das, wenn mir Freundinnen erzählen, also das sind mehr Mädels, mit denen ich darüber rede, wenn sie Stress haben. Also irgendwie begegnet mir das oft, dass mir das erzählt wird. Und ich hatte schon oft, dass ich so einen richtigen Hate auf den Freund entwickelt habe, weil ich ja nur das Negative gehört
habe. Was du mitbekommst, ist alles, was da ist.
Genau. Ja. Und ich sage inzwischen auch schon, erzähl mir bitte auch gute Sachen.
Hm.
Und ich mache das selbst auch so, dass wenn ich irgendwie berichte, oh, ich habe gerade irgendwie Stress oder so, dass ich immer das auch mit einer guten Sache sage, weil ich das kenne, dass ich irgendwann eine richtige Abneigung gegenüber dem Freund entwickle und den nicht mehr treffen kann. Mhm. Es ging sogar schon so weit, dass ich einer Freundin gesagt habe, wenn du jetzt wieder nach dem 10. Mal Trennung und wir zusammen und so, wenn du jetzt wieder mit dem zusammenkommst, ich bin raus als Freundin. Und ich hatte ein Jahr lang keinen Kontakt mehr mit der. Ich habe das nicht ertragen, dass sie mit dem Typen, der sie so schlecht behandelt hat, noch zusammen ist, weil ich nur die schlechten Storys gehört habe. Und
du kriegst auch nicht ihren Beitrag zum Scheiß mit.
Ich krieg auch nicht ihren Beitrag mit und ich krieg keine einzige schöne Sekunde mit.
Ja.
Also das ist auch nochmal umgedreht, dass ich da auch nichts anderes mehr glauben kann.
Und weißt du was, also jetzt noch eins weitergedacht, aus einer Perspektive von so einer Freundin, die mit ihren Freundinnen wiederum sagt, ah, ist ein echt ein Arsch, der Typ ist ein Arsch. Die primet ja auch ihre Freundinnen, also sie selbst in dem, was sie macht, macht sie ja auch das, was sie sieht, ist alles, was da ist. Also alle Freundinnen sagen auch, er ist ein Arsch.
Ja, genau.
Also das heißt, du kriegst die Bestätigung für deine voreingenommene Wahrnehmung und ja, offensichtlich sind, also in Anführungszeichen, alle Frauen meiner Welt ja gegen den Typ.
Ja.
Also, wie doof, weißt du, wie kann man so im Thema sich selber ins Knie schießen? Ja, welcome, so macht man's, ja. Also,
voll.
Krass, ja.
Ja. Ja. Also, deswegen, und ich habe auch dadurch, glaube ich, immer, wenn wir jetzt zum Beispiel Streit haben, Und du sagst, okay, du warst irgendwie mit deinem besten Freund oder so unterwegs, dann habe ich im Kopf, dass der mich jetzt nicht mehr mag.
Ja, ja, klar, ja.
Aber einfach nur, weil du dann einen Streit erzählt hast und so und er mitkriegt, wie doof ich bin, oder deine Seite mitkriegt, ist ja automatisch.
Ja.
Und ich glaube, deswegen bin ich immer auch ein bisschen distanziert gegenüber den Freunden meines Partners, weil ich glaube, dass die im Hinterkopf haben, ja, bei dir hat er das und das und das gemacht und so. Das Gleiche, was ich über die Freunde meiner Freundin denke.
Und ich kann dir sagen, ich erinnere mich an also wenn das der Fall ist, was ich nie tue, nie. Also meine Freunde, und ich würde jetzt mal behaupten, dass ich einfach auch sehr bewusste Freunde habe in dem Bereich, die sagen, hey, weißt du was, ich habe sie nur ein, zwei Mal kennengelernt bisher. Und also das bremst mich auch in diesem, oh scheiße, ja klar, ich produziere ja auch ein Bild. Und ich finde es gut, wenn jemand bewusst genug ist, zu sagen, hey, ich habe kein eigenes Bild.
Ja.
Ich habe dein Bild, aber ich habe sie noch gar nicht so kennengelernt. Ja. Deshalb will ich auch gar nicht. Und ich glaube, es ist halt eher auch eine Männersache. Ich glaube, Frauen sind da eher in ihrer Emotion. Und ja, genau, es ist ganz wild und so. Mhm. Ich glaube, Männer sind dann eher so, hey, Dude, ich kann nur mit Realität umgehen. Also ich muss gucken, wie es wirklich ist. Ja.
ja. Nee, ist voll gut. Also deswegen versuche ich auch, das realistisch darzustellen, so realistisch es geht für mich, wenn ich jetzt irgendwie über dich rede oder über unsere Streitigkeiten und auch immer noch ein bisschen was Gutes hinzu, so dass das so ein bisschen Ausgleich hat.
Ja.
Damit dich meine Freundin weiterhin mögen. Und ich dich auch. Ja. So. Bist du neidisch darauf? Bist du neidisch auf Frauen?
Neidisch Frauen. Auf Frauen.
Naja, einfach so, also wärst du gern mal eine Frau oder so? Bist du neidisch, dass du, also weil andersrum, ich bin manchmal neidisch darauf, keinen Penis zu haben oder auf Penisse.
Der Penisneid. Der freudsche Penisneid.
Ja. Und ich frage mich, ob das Männer auch haben, dass sie gern
mal. Was ist deine Bedeutung? Also was fühlst du da als defizitär in deinem Körper, dass du, also dass was absteht oder dass du was bumsen kannst oder?
Ich würde gerne mal so Propeller machen.
Ja. Standard, komm, gib mir mehr.
Nee, also es geht vor allen Dingen, also ich rede das Stereotyp Heteroman so. So das Auftreten, ich komme in eine Bar, mach so Frauen an. Also ich habe ja auch eher so diesen, ich spreche Typen an, go. Das ist ja eher so meine Flirtstrategie, das entspricht eher einem Mann. Und ich würde gerne mal wissen, wie das ist, Frauen so rumzukriegen und dann mit Frauen zu schlafen, wie sich das anfühlt, und so das, mal der Macher zu sein.
Das ist eine geile Erkenntnis auch über Neid. Ich glaube, Neid, so im Sinne der Projektion, dein Neid basiert auch nur auf der rein positiven Vorstellung, dass alles funktioniert. Weil was du in
deinem, und ich der sexy Surferboy bin.
Genau, aber was in deiner Kalkulation halt nicht drin ist. Und ich glaube, das ist eine schöne Heilung für Menschen, die Neid kennen, okay? Du stellst dir halt vor, dass alles funktioniert. Was du nicht kalkulierst, sind die ganzen Feministinnen, die dich als Macho empfinden. alle, die Angst vor Sexualität haben, die sagen, nee, ich hab einen Freund, ich hab lalala und so weiter. Du würdest nämlich als Mann wahrscheinlich ganz viele Blocks erleben, ganz viel Ablehnung, ganz viel, heute hat's nicht geklappt, ich bin nicht gewollt von den Frauen. Du hättest wahrscheinlich eine Drucksituation, oft genug hast du es erlebt und dann passiert's einmal und jetzt muss dein Schwanz funktionieren. Da sind viele Hürden auch drin.
Und ich hätte natürlich einen großen Schwanz.
Ja, natürlich, ja, alles. Was noch nie eine Garantie war, dass er auch steht übrigens.
Ja, ich weiß.
Ist auch kein Beweis für Selbstvertrauen. Also ich sage nur, ich denke mir, also meine spontane Antwort wäre voll neidisch, weil als Frau, boah, fuck, ich könnte, wie geil ist das? Ich könnte in jede Bar gehen, okay? Und wenn ich entscheide, dass der Dude mich heute fickt, dann fickt er mich. Ja. Ja? Weil ich bin hier der Torhüter der Vagina und wenn ich sage, schieß, dann schießt der. Ja. Weil auf der anderen Seite weiß ich halt, die Männer, die also fühlen sich entweder, sind so ausgehungert, dass sie es eh machen, egal wie ich rüberkomme, ja? Verstehst du?
Loch
ist Loch. Oder Opportunismus, ja, egal, wenn sie es anbietet, dann mache ich es. Ja.
Ja.
Und diese halt auch wirklich diese Macht zu haben. Jetzt würdest du, jetzt stelle ich mir vor, ja, und ich erkenne halt auch nicht die ganzen internen Hürden von Frauen, wo ich Angst habe vor Übergriff. Und ist es vielleicht ein Arschloch und er benutzt kein Kondom? Also die ganzen Gefahren, die damit einhergehen.
Ja. Ach ja, auch im Job oder nicht so ernst genommen zu werden, einfach weil du eine Frau bist.
Ja. Keine Ahnung.
PMS, Menstruation, also einmal im Monat bluten, ganz ehrlich.
Ja, ist übel. Ja.
Kinder bekommen, habe ich jetzt noch nicht Erfahrung gemacht, aber ich fände es cool, wenn ihr das auch mal machen würdet.
Wenn
ich das teilen könnte oder so.
Also ja, und deshalb ist es leicht so für einen Tag, voll gerne. Mhm. Ja. Und trotzdem würde ich wahrscheinlich ganz viele sehr wahrscheinlich unangenehme Situationen erleben.
Zellulite.
Wo ich dann einfach merke so, oh scheiße, okay, meine Vorstellung, ich mache die Beine breit und dann wird schon, ist halt nur eine Seite der Medaille.
Ja. Ja, ja.
Ja.
Ja. Ich will trotzdem einmal in meinem Leben Penis haben. Ja. Man fühlen denn, weißt du, weil so ein Strap-on, die Erfahrung habe ich ja schon gemacht, ist auch ganz schön anstrengend, muss ich sagen, euer Job
als Ficker.
Also schon, kommt man schon ordentlich ins Schwitzen.
Ja.
Also ich auch dann. aber es ist natürlich weniger cool, wenn ich dann nichts spüre an meinem Umschnall-Dildo. Ja. Na gut. Warst du sonst noch neidisch auf irgendwas? Oder bist du eine neidische Person?
Ob ich eine neidische Person bin? Nee, also nicht der Neid, den ich in mich reinfresse, aber also diese kompetitive Seite von I'll show you, das ist ein gutes Treibwerk. Also ich finde, das ist ein guter, weißt du, wenn ich daraus eine Lernerfahrung mache, also wenn ich merke, okay, da ist etwas, das kann jemand besser, ich will es aber auch können. Dann ist mein Go-To-Platz, okay, dann brauche ich Lernerfahrungen. Und das ist ja das Positive.
Weißt und du? Welcher Neid treibt dich jetzt gerade an?
Jetzt gerade?
Ja, gibt es da irgendwie einen? Ich meine, die Wohnung hast du jetzt. Also die
Beziehung,
Frau hast du.
In Beziehung im Leben oder wo meinst du?
Ja, zum Beispiel.
Wie jetzt, Beziehung oder Leben?
Beziehung. Es muss ja weitergehen, es muss ja vorangehen.
Mhm.
Also die Beziehung mit mir hast du jetzt, ja klar, wir dümpeln jetzt ein bisschen rum, haben so hier und da mal unsere Themen so, aber letztendlich ist ja die Challenge, ist ja erreicht. Mhm. Ist ja jetzt eigentlich, also du kannst es jetzt noch maintenancen, dass es einfach so bleibt, aber es ist ja keine Herausforderung mehr für dich.
Mhm.
Also gibt es jetzt gerade irgendwas anderes, was dich antreibt? Die Zweitbeziehung oder, keine Ahnung, das Supermodel um die Ecke, was du gerne mal ins Bett kriegen willst oder?
Ja, immer, bestimmt, ja. Also da gehe ich ganz frei raus, ja. Also ja, mit Sicherheit, ist aber kein Neid. Neid, es gibt keine Person, auf die ich neidisch bin, weißt du? Also da muss ich, glaube ich, unterscheiden. Es gibt sogar vielleicht die beste Version von meiner selbst, auf die ich neidisch bin, weil ich noch nicht da bin. Aber weißt du,
spannend.
So, ich habe, Ich bemühe mich, so oft ich kann, mich mit der Version, die ich gestern war, zu vergleichen, weil das ist, glaube ich, ein bisschen günstiger für mein Selbstwertgefühl, zu sagen, hey, heute eins besser, ist besser als nie mein Optimum zu erreichen. Ja?
Ah, ja, okay.
Aber ich habe mit Sicherheit einfach eine Art von eine Agenda, wie wir unsere Sexualität leben und wie wir weißt du, einen Rhythmus in eine offene Beziehung kriegen, also sexuelle Erlebnisse gemeinsam, Vertrauen im Innen, rausgehen und uns gut und verbunden fühlen. Und das geht halt immer durch Phasen. Ich glaube, deshalb ist es auch nicht erreichbar im Sinne von, okay, dann habe ich es und dann ist es eingeloggt in mein Logbuch, sondern die besten Ziele sind für mich unerreichbar, weil sie eine Persona oder eine Entwicklung von mir antreiben, auf die man immer,
das geht immer vorwärts,
wie immer vorwärts gehen kann. Und ich wünsche mir ganz gerne, wenn ich so einen Schritt auf mein Ziel zugehe, dass mein Ziel auch einen Schritt weiter in die Zukunft geht, dass ich so hungrig bleibe.
Ja.
Und klar, ja, also mein historisch gewachsener, unstillbarer sexueller Hunger ist etwas, was ich einfach so durch meine Erlebnisse, durch meine Pornozeit das habe ich früher als negativ empfunden, weil dann habe ich es halt mit Pornos gemacht und habe mich eher selber verletzt. Und die Übersetzung ist heute der positive Antrieb in, oh wow, das will ich. Ich will diese Person sein. Ja, ich bin auf dem Weg, das zu atmen. Mhm. Also ein Atmen, das ist für mich Rhythmus. Also ich kann ich kann Sexualität sofort haben. Weißt du, hier und da ein Affärenkontakt, da ein Tinder, das ist kein Problem. Aber der Lifestyle, das ist eher, was ich als Atmen bezeichnen würde. Also etwas, was natürlicherweise in meiner Schwingung, in meiner Frequenz, in der, wie ich lebe, reise, arbeite und so weiter, einfach mein Leben wird.
Nicht so needy, oh, jetzt gucke ich mal auf
Tinder. Ja, hoffentlich finde ich eine.
Ja, ja.
Das ist Kacke, weil das bestätigt ja immer mein Defizit im Innen. Weißt du, ich habe keine, aber ich muss mich anstrengen, um eine zu finden.
Und das kommt auch bei dem anderen an.
So, und ich will,
das merken Frauen.
Ich erinnere mich gerne an die Idee vom Setup. Weißt du, von diesem, welches Leben kreiere ich, wo das, was ich mir wünsche, reingespult wird wie so Wellen im Meer.
Mhm.
Welche Freunde, welche Rituale, welche, weißt du, Kontakte, welche Art von Leben habe ich damit, ja, sexuelle Kontakte, Flirts und so weiter, genauso wie unsere Verbindung, unsere Tiefe, dass das so eine Walze wird, die einfach rollt. Und das ist ein geiles Ziel. Ich habe da Bock drauf. Also ich arbeite da im Grunde genommen jeden Tag dran, wenn ich versuche, irgendwie besser zu werden.
Ja. Mir fällt dazu ein, ich hatte letztens Geburtstag.
Oh, vor 3 Tagen, ja.
Und mein Vater hat mir geschrieben, hey Cat, irgendwie alles Gute zum Geburtstag, lalala.
Dann nenne ich auch Cat, wow.
Bleib wie du. Hey Baby, da war geschrieben, dein Fuddy, weil ich ihn immer Fuddy nenne.
Ja.
Auf jeden Fall hat er geschrieben, bleib wie du bist, bleib so wie du bist. Und ich habe ganz lange, habe ich das auch auf Geburtstagskarten geschrieben, weil das soll ja eigentlich, also eigentlich, ich weiß, wie es gemeint ist, so, du bist so eine tolle Person, ich mag dich, wie du bist.
Du bist wertvoll
also,
schon, ja.
Genau, du bist so ein toller Mensch, bleib wie du bist. Aber eigentlich, also ich habe direkt gedacht so,
nein,
nee, aber ich will mich doch, also ich will doch wachsen und mich stetig verändern und mich entwickeln und so. Und da wäre das Schlimmste, wenn ich so bleibe, wie ich bin. Oh mein Gott, also Fadi, ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Aber danke, dass du mich jetzt in dem Stadium auch magst.
Ja.
War
schon mal eine Person neidisch auf dich, wo du es richtig gemerkt hast?
Also
ungünstig, also so, die dich abgelehnt hat für deine Freiheiten, Sexualität.
Ja.
Sagt so, was für eine Schlampe, mit der will ich. So.
Ja.
Echt, ja?
Ja. Also es gab eine Situation, die hat mich so tief getroffen und das muss Neid gewesen sein, weil in der Uni damals, ich bin immer so in hohen Schuhen rumgelaufen, so richtig, ich habe meine Sexualität krass gelebt. Also ich habe mit jedem gebumst, auf den ich Bock hatte. So, war einfach so. Und ich war halt sehr präsent, okay? Aber ich war total der People-Pleaser. Voll krass. Also ich wollte unbedingt von allen gemocht werden. So. Und dann finde ich irgendwann heraus, oder erzählt mir irgendwie eine Freundin über Umwege, dass es ein Mädel an der Uni gibt, die schlechte Dinge über mich erzählt und die mich abgrundtief hasst.
Mhm.
Ja, und die finden alles, wie die aussieht und was sie macht und so. Das war alles, also so richtig negativ. Und dann war ich so, oh mein Gott, so, oh nein, wie kann das sein, dass jemand mich so doof findet? Und dann finde ich heraus, dass diese Person mich gar nicht kennt, mhm. also mich nur mal gesehen hat. Und ich sie auch nicht, also ich hab keine Ahnung, wer das war. Und das hat mich so getroffen, dass eine Person, die mich gar nicht kennt, so schlecht über mich denkt. Also ich war im ersten Moment, war ich wie ohnmächtig und dachte, ich gebe mir doch so Mühe, von allen gemocht zu werden.
Mhm.
Und ich bin immer gut drauf und so. Wie kann das sein, dass das nicht funktioniert?
Mhm.
Und im nächsten Schritt, und da habe ich dann daraus gelernt, habe ich gemerkt, okay, warte mal, die kennt mich gar nicht. Also wenn jetzt eine gute Freundin sagen würde, ich finde dich scheiße, weil, dann kann ich es mir zu Herzen nehmen. Aber eine Person, die mich gar nicht kennt, so, I don't care. Und dann habe ich angefangen, dass es mir das egal ist, was andere von mir denken. Aber bis zu dem Zeitpunkt, also es hat mich tief getroffen. Das muss ein Neid gewesen sein. Also, und ich habe dann natürlich, ich habe die dann irgendwie einmal gesehen oder so und habe mir gedacht, ja komm, du, also die war jetzt auch nicht sonderlich attraktiv und so. Und ich habe dann einen Vergleich gemacht, um meinen Selbstwert wieder aufzumöbeln und habe dann mir eingeredet, dass sie eine total schlechte Person ist und sowieso hässlich und so. Ja. Irgendwie, dass ich mir von so einer. Aber ja, das war krass, das hat mich sehr getroffen. Das war Safe Night. Also ganz sicher.
Das bringt mich so auf die, was wir heute gelernt haben in unserer Paartherapiesitzung, was ich schön fand, weil was ich raushöre, ist halt, für dich war ein möglicher, also Verbindungsverlust. Also deine Wahrnehmung von alle sind mit mir verbunden oder mögen mich. Und plötzlich ist da diese Gefahr von, wow, wie kann mich jemand nicht mögen? Und das erinnert dich an eine Angst von vielleicht verlassen sein oder so. Ja,
ja, ja, voll.
Passt das so zu dem Modell?
Ja, voll. Also weil ich hab immer versucht, ich bin immer die gewesen, die gut drauf ist. Hast mich nie schlecht drauf erlebt. Ich war die alles verziehen hat als Freund oder Freundin. Also du konntest mir machen, weil du konntest mich 10-mal sitzen lassen für ein Treffen und ich habe kein Problem. Ich war die so ganz, ich wollte eine ganz angenehme Freundin sein. Super, ich habe es allen recht gemacht.
Ja, ja.
Einfach nur, weil ich Angst hatte, sonst alleine zu sein.
Ja, 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 da ist das Verbindungsding.
Ja.
Und ich meine, was ich heute gelernt habe, so das Modell, so in wenn immer zwei Menschen zusammenkommen, also ein Beziehungsmodell, ist halt, es gibt Menschen, die richten oder die für die ist der primäre Wert einer Beziehung entweder die Verbindungsachse oder die Identitätsachse.
Genau,
das heißt, du bist eher jemand, du bemisst an Verbindung und die treibende Kraft ist die Angst. Und es gibt Menschen, die richten an Identität.
Genau,
und,
also an Wert.
Genau, Selbstwertgefühl.
Wie,
ja.
Genau, wie wertvoll du bist, Respekt, die sich auf der Identitätsachse befinden, haben ein hohes Maß an Ich bin jemand Wertvolles.
Ja. Und ich will auf keinen Fall nicht jemand sein. Also ich will mich auf keinen Fall schämen
genau,
für
Scham,
Unfähigkeiten.
Genau,
oder so.
Also genau, die quasi negativen Gefühle auf der Achse sind Scham, die unbedingt vermieden werden muss. Und die Personen auf der Identitätsachse versuchen, alles immer richtig zu machen und bloß sich keine Blöße zu geben, irgendwas falsch zu machen.
Ja.
So. Und das die Gefahr ist halt irgendwie ausgelacht zu werden oder so, du kannst ja gar nichts.
Ja.
Oder so abgewertet zu werden, so
der König
respektlos
ist nackt, alle wissen es,
so.
Du bist ja ein Schluri.
Ja, genau.
So, ja,
so.
Ja.
Und also du bewegst dich ja eher auf der Identitätsachse und bei der auf der Bindungsachse geht es eher um, ich muss versuchen, dass ich das auch richtig wiedergebe, wie die Therapeutin das erklärt hat. Aber da ist das Hauptgefühl Angst, vor allen Dingen Angst vorm Alleinesein und vorm Verlassenwerden. Und da ist Verbindung zu anderen super wichtig.
Mhm.
Also und vor allen Dingen also auch so körperliche und so das Wärme, also Wärme, liebevolles einfach auch so liebevoll behandelt werden und sowas und glücklich sein und so. Und also da bewege ich mich eher drauf und ich bin, habe eher ja Angst, alleine zu sein.
Und das, also das Spannende, was ich fand, ist ja diese, also das Modell entsteht durch die Zweierkombination und jetzt gibt es halt verschiedene Dynamiken, die verschiedene Ängste oder Scham auslösen. Also du hast vorhin erzählt, ein Ex-Ex-Freund ist wahrscheinlich eher auf dieser Identitäts-, auf Status und geht halt raus und hat viele Connections und bei dir wird diese Verbindungsangst getriggert, alleine gelassen zu sein. Ja. Und so entstehen dann Konflikte in der Beziehung. Anders könnte es sein, wenn du durch deine Verbindung mit anderen Menschen, mit anderen Freunden meine Scham oder mein Ungenügendsein auf der Identitätsachse triggerst. Und ich dadurch in meine Art von Verlassenheitsgefühl oder ich bin es nicht gut genug, ja, bin es nicht wert genug.
Auf der Identitätsachse ist auch noch irgendwie so ausgeschlossen werden, nicht dazugehören und sowas. Ja. Also da
nicht mehr wichtig sein.
Genau.
So, ja. Und ich glaube, dass, also wenn du dich auf einem negativen Spektrum gerade befindest, egal ob das dein Lebensskript ist oder jetzt eine aktuelle Phase, wenn du dich wertlos fühlst oder unverbunden fühlst, dann kommt Neid als die Erinnerung eigentlich vom Gegenteil, dass du auch sein oder haben könntest. Ja. Und das macht den Schmerz aus.
Ja. Ich merke auch gerade, dass ich echt neidischer bin, als ich dachte. Weil ich bin zum Beispiel, ich rede mir oft ein, dass ich super unabhängig bin. Ja. Aber wenn ich so drüber nachdenke, bin ich es eigentlich nicht so. Und ich bin schon neidisch darauf, dass du zum Beispiel wirklich gut mit dir alleine bist. Mhm. Also du... Ich glaube, ich tue oft so, dass ich es bin. Aber ich habe im Hinterkopf weiß ich, meine guten Freunde, meine Familie und so sind da. Also so, da, die sind so mein Anker. Da habe ich Gott sei Dank eine Sicherheit, auf die ich mal zurückgreifen kann. Aber so dieses so wirklich alleine sein und da wirklich gut mit zu sein. Und das erlebe ich bei dir zum Beispiel. Boah, das ist schon geil.
Ja. Und hat Vorteile und Nachteile.
Und mich frustriert es total, weil ich mir denke, warum brauchst du mich nicht?
Ja. Ja, ist komisch. Und wenn das jetzt auf eine, also ich meine, das ist natürlich ein großes Spektrum. Also jede Beziehung muss halt für sich rausfinden, so, okay, wo bin ich? Also und mein Partner, meine Partnerin. Ja. Bin ich angetrieben von der Angst, also von Verbindung, von der Intensität, von der Nähe?
Um die Angst zu umgehen, das ist ja eigentlich das.
Ja. Oder bin ich angetrieben von der Identität, also von meinem Selbstwertgefühl und muss ich immer dafür sicherstellen, dass ich performe oder was ich eher als wahrscheinlich auch was Männlicheres wahrscheinlich.
Dich vor Scham irgendwie
schütze. Vor Scham schütze, indem ich einfach leiste und so. Und zu dem Bogen zum Neid, ja, weißt du, ich glaube, Neid ist für mich nicht das gleiche wie Eifersucht, definitiv.
Nee.
Aber wenn wir es jetzt auf eine offene Beziehung oder auf Kontakte außerhalb der Beziehung, Eifersucht.
Was kann sich überlappen?
Kann sich überlappen, aber was wäre eine Trennung von Neid und Eifersucht?
Naja, also ich könnte neidisch sein auf die andere Frau, die du triffst, der du vielleicht, also vermeintlich das, was ich mir denke, mehr Zuneigung schenkst als mir.
Ah, genau. Also cool. Also dein Neid würde auch aus dieser Verbindungsachse entstehen, weil du sagst, fuck, er hat mit der mehr Verbindung als mit mir. Ja. Und ich will das haben, was sie hat.
Genau, ich will das haben, was sie hat. Genau. Und eifersüchtig ist, glaube ich, dann vielleicht eher auf eine konkrete Situation oder Person bezogen. Also, weil der Neid hat ja letztendlich gar nichts mit, also die Person ist ja egal, es ist halt irgendeine andere Person, der du mehr Verbindung gibst als mir, jetzt in dem Beispiel. Und ich will dieses Gefühl haben, aber um die Person konkret geht's nicht. Und ich glaube, Eifersucht hat ja auch wieder verschiedene Ebenen, dass ich sage, oh, die ist irgendwie schöner als ich oder so, dass ich den Vergleich aufmache oder so, also. Und dann bin ich eifersüchtig, dass sie so schön ist. Und ich stelle mir vor, du findest sie schöner oder
so. Also ich glaube, in dem Beispiel ist es so, Neid ist dein Bewusstsein, was sie hat, das du nicht hast.
Genau.
Eifersucht ist das, was ich erlebe, was du mir nicht geben kannst. Gerade bist eifersüchtig auf meine Verliebtheit, auf meine Verbindung, auf meinen Sex mit ihr. Kann man das so sagen?
Ich glaube, man ist da eher, oder ich wäre eher eifersüchtig auf die andere Frau dann, weil ich mich mit der mehr vergleichen kann.
Ja, genau, was sie hat von mir.
Genau, was sie hat von dir.
Das andere ist aber, was sie ist oder was sie kann.
Oder was sie bekommt.
Ja. Also ich würde es so zusammenfassen. Der Unterschied zwischen Eifersucht und Neid ist der, ein eifersüchtiger Mensch hat Angst zu verlieren, was er liebt oder was jetzt dadurch eine andere Person bekommt. Und ein neidischer Mensch will das haben, was andere besitzen oder können.
Ja, okay, dann ist es das.
Das eine ist die Angst, etwas zu verlieren. Mhm. Neid ist das, was ich nicht habe.
Ja, okay.
Passt eigentlich ganz gut. Ja. Also deine Eifersucht ist, ich könnte ihn verlieren. Dein Neid ist, was sie hat.
Will ich auch haben.
Genau. Ja. Mhm. Ah, was machen wir jetzt damit? Au. Ja, nix.
Also mir ist auch mal aufgefallen, dass ich, ich bin echt.
Du bist ein neidisches Girl. Ey. Wow.
Also, ja, das war mir nicht so bewusst. Weil ich auch zum, also ich hätte es immer eher so verpackt als, ich bewundere das. Also, aber ich will es schon auch haben. Zum Beispiel.
Das ist eine gönnender Neid. Ich glaube, das ist gut.
Das ist auch Neid, aber ein guter Neid, ja. Aber zum Beispiel die, wenn du erzählst, dass du irgendwie Sex mit jemandem hast, dass du so in dem Moment mit der Person dann auch so verliebt bist und du den Moment richtig, also dann es nur euch beide gibt.
Ja, ja.
Und ich komme damit als seine Partnerin gut klar, weil ich weiß, dass das nichts gegen mich ist.
Mhm.
Also das ist keine Eifersucht, weil ich habe keine Angst, dich zu verlieren.
Ja, ja, verstehe. Das ist ein guter, Richtwert, verlieren oder gewinnen können. Ja,
voll. Aber ich bin neidisch auf dich, dass du das so kannst, weil ich hätte auch voll, ich will das auch.
Ja, dann musst du mehr Rein- und Raus-Workshops besuchen, ganz einfach.
Und ich glaube, ich habe das schon ein bisschen, ich komme der Sache näher.
Ja.
Ja? Und das, also es treibt mich so an.
Ja, ja, ja.
Also vorher immer dieses Rumgeficke einfach nur so ohne Emotionen. Da bin ich schon mehr von weg. Also ich merke schon, dass ich so in die Richtung gehe, aber das ist auf jeden Fall ein Antreiber für mich.
Mhm.
Ich dachte mir am Anfang so, wie jetzt? So wie, echt, sowas gibt's? Ja,
ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, wirklich. Also, ja. Oh Gott, ich meine, da erwischt sich jeder. Ich meine, wir kommen auch ganz viele Bilder von Situationen, wo ich dachte, ich will gerade nicht eifersüchtig, ich kann ja nicht eifersüchtig sein auf zwei fremde Menschen, die ich beim Vögeln sehe. Aber ich kann neidisch sein, was sie haben.
Ja, genau.
Ja, habe ich auch schon, Gott, oft erlebt. Klar. Tantra-Workshops, wo der größte Spast plötzlich die schönste Frau flachlegt und ich will ihn umbringen. Ich will seine Eier abschneiden für immer. Ja,
und da ist aber auch wieder, da siehst du aber auch wieder den nicht erkennbaren Bereich. Also da siehst du wieder nur das, was ist und nicht, weil Personen befinden sich dann in diesem Raum und Vögel, vielleicht hat er sich vorher eine Viagra geschmissen, weil er weiß, er kriegt es keinen hoch,
genau das.
Hat voll den Stress, denkt sich, oh Gott, es kommen so viele zu, es muss ich performen, ist gar nicht bei der Frau, ist voll im Kopf und so, keine Ahnung, ist wahrscheinlich nicht so spaßig, wie es aussieht.
Und das ist eigentlich die Heilung von Neid, meiner Meinung nach, dieses wirklich Neid beinhaltet ein Optimum und nichts im Universum ist optimal, also die Freude hat immer auch irgendeine Schwierigkeit eingebaut oder irgendeine Hürde, die jemand überkommen muss. Das ist der Kern. What you see is all there is.
Ja.
Ich sehe den Typ ficken und ich will genau das haben.
Ja.
Aber die Komplexität seines Lebens sehe ich ja gar nicht.
Ja. Und ich bin mir sicher, du warst in Situationen, wo sich jemand anders gedacht hätte, das, was Jones hat, will ich haben.
Ja, oft genug.
Ja.
Oft genug. Und ich tendiere dazu zu sagen, hey Dude, kannst du auch.
Genau, und du hast dir ja auch nicht gedacht so, ja Mann, ich weiß, voll geil und so. Sondern du hast dir gedacht so, ja, also sieht bestimmt super cool aus, ist auch ganz nett, aber da hängt so viel Stress, Arbeit, keine Ahnung was hinter.
Klar. Also, ja, man sieht den Weg nicht dahin.
Ja.
Also ich hab das oft erlebt und ich glaube, das wird halt auch missbräuchlich benutzt, das Wort. Weißt du, wenn jemand am Workshop kommt und sagt, fuck Jones, bin ich neidisch, wie du die Gruppe leitest und so weiter. Mhm. Ich denke mir jedes Mal, hast du eine Ahnung? Also es ist natürlich leicht, sich vorzustellen, du sitzt da vor 30, 40 Leuten und machst dann einfach Zampano.
Ja.
Aber der Grind dahin, die Anspannung währenddessen und der Release danach und so weiter, siehst du halt nicht wirklich.
Ja.
Und klar, und das ist das Optimum. Ja? Du nimmst halt nur die Spitze des Eisbergs und die willst du auch haben. Und wenn ich dich dann frage, so, okay, kannst du auch haben, dann frage ich dich eigentlich, bist du eigentlich bereit, den Weg zu gehen?
Ja. Ja, absolut.
Weil haben ist leicht, aber bekommen ist schwer.
Und es wäre, selbst wenn es möglich wäre, wir schnipsen und die Person ist in der Situation,
ja,
oder wir schnipsen und du bist der Ficker, der gerade die Alte da flachlegt, ja, die du beobachtest. Und auf einmal, also das wird ja, das wird einfach nicht funktionieren. Also selbst wenn es keine Vorbereitung, wenn es keiner Vorbereitung bedürfe, mhm, und eine andere Person vor der Gruppe steht und jetzt in dieser Situation ist und die Möglichkeit hat, mhm, das zu tun, was du tust.
Ja, ja, natürlich.
Es wird nicht funktionieren.
Exakt. Also ich glaube, ich spreche jetzt mal für Männer, ich glaube, der größte Männerneid ist halt, die anderen Dudes, die es leichter haben. Ja. Flirten, Dating und so, mhm, weiter. Und das Spannende, die spannende Idee ist, stell dir vor, du könntest in dem Moment, jetzt bahnt sich ein Date an, du sitzt an der Bar, guckst nach rechts, sagst, hi, mein Name ist Marco. Ja? Mhm. Und in dem Moment wechselt ihr die Persona. Also dein Gehirn wird in seine Hülle gepackt, mhm, und jetzt sitzt du mit der Hülle von Marco an der Bar. Würdest du nicht schaffen wahrscheinlich, weil, nee, das Äußere, also die unbewusste Kompetenz, die halt über Trial and Error, über Misserfolge, über den Grind entsteht, ist nicht austauschbar. Nee, du kannst dir nicht einfach ein anderes Leben herbeiwünschen und dann kannst du es. Du musst es üben, üben, üben. Ja.
Und das ist ja, da geht es ja noch weiter. Das ist ja, hm, das, woraus die ganze Schönheitsindustrie besteht, dass ich möchte für mein Selbstbewusstsein neue Brüste und dann,
ja,
also ich glaube, die Vorstellung von vielen ist, dann wird mein Leben besser, mhm, dann kommen irgendwelche Chancen auf mich zu, die jetzt nicht auf mich zukommen, weil ich kleine Brüste habe oder so.
Ja, ja, nee,
Tatsache ist, ist nicht so.
Ja, bei Brüsten vielleicht schon. Aber.
Okay, alles klar.
Ich finde, weißt du, was ich wichtig finde? Wenn du, ich meine, wir wollen, wenn wir jetzt zu einer Konklusion kommen wollen, mhm, jetzt haben wir viel über Neid und so gesprochen und ich glaube, wir alle kennen das Gefühl. Und ich glaube, ein extrem wichtiger Aspekt von egal welcher Art von Persönlichkeitsentwicklung ist, der Unterschied von Content versus Kontext.
Ja.
Das heißt, also Content optimieren heißt, du bist Single, okay? Und egal ob Single-Frau oder Single-Mann, und du kannst ja, also du könntest Content verändern. Content heißt größere Brüste, längerer Schwanz, Viagra, bessere Stehkraft. Bringt, also die Content-Optimierung bringt dir aber nichts, wenn der Kontext sich nicht verändert. Das heißt, ich glaube, die Tendenz,
wenn du weiterhin vor deinem Computer sitzt,
das Erfolgsversprechen von Marketing ist oft, hey, ich zeige dir die drei Schlüssel, ich zeige dir, wie du besser den besseren Flirtspruch bringst, um ins Gespräch zu kommen. Und das ist eine Content-Veränderung. Mhm. Ändert aber nichts am Kontext. Wenn dein Leben trotzdem kacke ist, wenn deine Lebensbereiche alle schief hängen, dann trägst du ja das mit in eine Begegnung rein. Weißt du? Stell dir vor, auf die Paare zurückzukommen. Ja? Du kannst natürlich streiten as fuck. Und wenn du dann Content veränderst, du lernst bessere Kommunikation, dann kannst du vielleicht besser kommunizieren, bringt aber nichts, wenn dein ganzes Beziehungsmodell scheiße ist. Verstehst du? Dann, ja, kannst du einfach nur besser streiten, aber who cares?
Ja. Ja?
Also wirklich zu unterscheiden, warte mal, was will ich eigentlich optimieren? Ist es der Content oder mein Kontext? Ist extrem wichtig. Ja.
Das ist ein Banger.
Kam das rüber?
Voll.
So?
Ja, also so ein Pickup-Artist brauche ich nicht, der immer sagt, wie ich irgendwie Frauen anspreche.
Ja.
Sondern ich sollte vielleicht mal kurz mein Leben ändern. Also das ist ein bisschen reißerisch jetzt gesprochen, ja, aber
ich sag dir, lebendiges Beispiel, ja, von meinem Leben, okay? Aus meinem Leben. Ich hatte ja eine Phase, da hatte ich so viel Schiss vor Sexualität, vor meinen Erektionsproblemen, ja. Ich habe ein ganzes Buch drüber geschrieben. Ja. Sexhacking ist ja im Grunde im Kern das gewesen. Also was kann ich tun, damit meine Erektion besser wird? Nahrungsergänzungsmittel, Sport, mhm, Testosteronaufbau, was auch immer. Alter, ich hätte eine Haushälfte mit meinem Schwanz abreißen können, so hart war der. Bringt aber nichts, wenn ich immer noch Angst habe vor Dates und nicht in die Bar gehe.
Ja, jetzt auch, ja,
das ist Content versus Kontext. Ja, ich depp.
Ja.
Ja.
Du kannst der krasseste, aufgetunte Ferrari sein, wenn er nie die Garage verlässt.
Der steht auch im Stau. Ja, so, genau, ungefähr, ja, kann so, man sich's, ja, vorstellen, ja. Ich glaube, ich war eine Abrisskugel der Menschheit. Also ja, ich hätte die Frauen umgebracht wahrscheinlich, ja. Aber es hilft nichts. Also es bringt nichts. Ja, ja, es bringt nichts. Und das, und nochmal, ich sag's nochmal. Das große Heilversprechen ist cool, ich muss im Content was drehen und dann wird's schon. Nein. Wahrscheinlich kannst du deinen Kontext verändern und dich in eine sehr viel bessere Ausgangssituation bringen, wo der Content gar nicht gebraucht wird.
Nee. oder sich automatisch mit verändert.
Ja, und das will ich auch, dass auf meinem Grabstein steht. Ja.
John schließt alle Frauen mit seinem, mit seiner harten
Lanze
auf.
Ja, glaub mir nur, glaub mir nur. Ja. Ja, also.
Ja, wow, waren mal wieder viele Erkenntnisse.
Ja. Wenn du in der Hölle lebst, dann bringt dir Meditieren nichts. Das ist mein Spruch des Tages.
Okay, okay. Alles klar.
Okay, jetzt sind wir leer. Hat das was gebracht, Leute? War das gut? Schreibt es uns.
Ja, schreibt. Mich interessiert, worauf seid ihr so neidisch? Also ich habe ja festgestellt, ich bin neidischer, als ich dachte. Mhm. Worauf seid ihr so neidisch?
Ja, und ich glaube, wichtiger, welche Erkenntnis über eure möglichen Lernerfahrungen könnt ihr daraus extrahieren? Weil nur neidisch sein ist Gift fressen und sich wünschen, dass eine andere Person weniger hat.
Ja.
Neidisch sein und sagen, boah, was kann, ist oder hat die Person, die ich auch will und mir das eingestehen und dafür arbeiten, das ist der geile Grind.
Und was wir auch noch gar nicht gesagt haben, vielleicht, keine Ahnung, in Beziehung, wenn ich jetzt neidisch auf dich bin und das ein bisschen an mir frisst, dass ich es nicht hinkriege.
Oh ja, lass uns den Kreis schließen. Ja.
Dass ich zum Beispiel neidisch bin, dass du irgendwie so gut Workshops leitest oder einen großen Schwanz hast oder so. Genau, ja, zum Beispiel.
Oder zu extrovertiert, outgoing, selbstbewusst bist.
Ja, so. Und mich das, und ich dann Groll hege auf dich als mein Partner, weil ich das eigentlich auch haben will, aber es irgendwie nicht hinbekomme.
Mhm.
Das ist ja Gift für eine Beziehung. Und ich glaube, dass es ist super wichtig, den Anteil sichtbar zu machen, der nicht da ist, weil ich ihn nicht sehe. Also darüber reden, dass du mir dann, ich bin neidisch auf deinen Schwanz und dass du mir sagst so, ja, ja, aber Erektionsprobleme, Abweisung von Frauen und sowas.
Ja.
Und dann merke ich, ah, okay, da muss ich, also einfach das darüber reden.
Mhm.
Weißt du, wenn es mich nicht antreibt, sondern wenn es mich runterzieht in einer Paar, in einer Paar Beziehung.
Ja, ich glaube, ja, also das bei dem, um bei dem Lego-Turm zu bleiben, so, du kommst nicht weiter, indem du den Lego-Turm von anderen kaputt machst.
Ja.
Das eine, was du wirklich berichten kannst, ist, ich hätte auch gern so einen schönen Lego-Turm, zeigst du mir, wie das geht?
Ja.
Und das ist, glaube ich, sich so in einer Beziehung, sich gegenseitig der Bedürfnisse befähigen. Zu sagen, hey, du hast ein Gold, ein Elixier, das fand ich irgendwann attraktiv, ich will es auch haben, das hat mich angezogen. Und ich habe bestimmt was du von mir haben kannst, eine Qualität. Und dann kann ich ja sagen, wie es vielleicht geht.
Ich mein Klospruch, Communication is key. Ja. Aber in dem Fall ist es tatsächlich das so aufdecken. Und ich bin dir nicht böse, dass du jetzt in meiner Ex-Wohnung sitzt.
Peinlich. okay.
Jones.
Cat.
Sind wir durch, oder was?
Stay tuned. Ja, wenn ihr euch erwischt fühlt als Frau, der letzte Frauenplatz in unserem Retreat ist frei. Ich garantiere euch, da kannst du viele dieser Themen ins Positive wenden für dich. Egal, ob das der Vergleich mit anderen Frauen, mit ihrer Freiheit, mit ihrer Sexualität ist. Es gibt Lösungen und also unsere Arbeit ist immer der direkte Weg. Geh dahin, wo der Scheiß entsteht, und das ist mit anderen Menschen und mit Männern wahrscheinlich in deinem Fall, ja. Und das sind solche Lerncontainer, egal ob das Temple Nights oder Wochenend-Workshops oder was auch immer wir machen, die wirklich, wenn ich so online in unserem Format auch sehe, die wirkliche Heilung passiert, wenn du plötzlich überrascht sein kannst, wie viele, in dem Fall bewusste Männer, bewusste Frauen.
Ja, also einfach auch so Gruppenarbeit.
Deine komisch internalisierte Glaubenswelt wirklich verändern können, indem du den Realitätscheck bekommst. Die sagen, nee, stimmt gar nicht. Also ich hab Bock
ändere auf den Kontext, nicht den Content.
Ja, und Workshops sind der perfekte Kontext dafür, um bewusst zu machen und zu verändern. Ja. Und ich freue mich auf alles, was kommt, auch für die Männer. Anderer Kontext ist definitiv die Wüste Sahara. Geh auf rein und raus, schau dir die Workshops an. Wir haben die heißesten Eisen der Stadt.
Yes.
Und wir sind hyped as fuck. Und jetzt ist erstmal Bettzeit. Und ich würde sagen, Kat, bis nächste Woche.
Ja, bis nächste Woche.
Alles klar.
Ja, ja.
Gute Nacht.
Mach's mal gut.
Ab ins Bett.
Ab ins Bett.
Bye, bye.
Bye.